herzliches Willkommen allen Ihnen, die Sie heute sich aufgemacht haben. Trifft man überraschende Leute, also herzlich willkommen allen, die zum ersten Mal hier sind. Ich habe letztes Mal schon gefragt, da gingen sogar ein paar Hände hoch, aber das muss man jetzt natürlich nicht immer sich outen. Herzlich willkommen denen, die schon lange nicht mehr da waren, da habe ich gerade jemand getroffen. Und herzlich willkommen allen, die ganz regelmäßig und gerne kommen und auch heute wieder da sind. Und ich fange heute an, bevor ich noch mehr Leute willkommen heiße, mit einem bunten Blumenstrauß, den müsst ihr sich jetzt denken, voller guter Nachrichten, die so in der kommenden Zeit liegen. Ein Angebot, auf das wir Sie schon öfters vorgestellt haben, war: Kinder lernen kochen oder machen es einfach in den Winterferien. Da gibt es noch 4 Plätze. Wer sich dafür interessiert, für welches Alter genau und wie das dann ist, einfach draußen mitnehmen. Dann wollen wir auch gerne noch mal einladen zu diesem, wo es auch Flyer draußen gibt, Angebot am 24. Februar um 7:30 Uhr. Angst, Thema Angst. Verstehen, entmachten, verwandeln. Die Bestsellerautorin Cornelia Mack und die Sozialpädagogin spricht darüber und sie sagt ein paar Stichworte, die möchte ich Ihnen auch weitergeben. Was ist damit gemeint? Panikattacken, Angst vor Krankheit, vor dem Alleinsein, vor zu viel Nähe. Viele Menschen leiden unter Ängsten und man kann lernen, die Signale der Angst zu deuten und sich mit ihr auseinanderzusetzen, anstatt vor ihr zu fliehen. Sie zeigt Wege in die Freiheit auf. Und wer sich dafür interessiert und sich die Zeit nehmen kann, an diesem Datum ist herzlich eingeladen dazu im Evangelischen Gemeindehaus hier in Eidlingen. Wer da nicht kann, hat noch einmal die Gelegenheit bei uns in der Theologischen Woche, da finden Sie auch am Ausgang dieses kleine Blättchen. Das ganze Programm können Sie da finden. Da wird sie auch an einem Nachmittag noch mal darüber sprechen. Das Ganze steht in Anlehnung jetzt an die 500 Jahre Reformation, die wir in diesem Jahr feiern, zu dem Thema: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Untertitel: Die Rechtfertigung des Sünders durch Christus und ihre Bedeutung im Alltag. Und einen Alltag haben wir alle. Darum ist es auch eine Einladung an Sie alle, so wie Sie sich Zeit nehmen können, als Gasthörer teilzunehmen. Nehmen Sie sich einfach mit nachher am Ende. Da finden Sie dann auch wieder die neuen Termine von unserem Lobpreisabend. Da ist ja auch immer eine Predigt dabei, andere Uhrzeit. Nehmen Sie sich einfach die 3 nächsten Termine als Erinnerungszeichen mit. Und nicht zuletzt wollen wir noch einmal hinweisen auf ein Musical, Der Schrittmacher, also wie jemand Schritte im Glauben macht, eine moderne Inszenierung von John Bunyans Pilgerreise. Viele kennen sie aus früheren Tagen. Das wird am 5. März in Marbach noch einmal aufgeführt. Auch dazu finden Sie genauere Informationen. Jetzt möchte ich aber ganz herzlich den Herrn Dietmar Kammler und seine Frau willkommen heißen in unserer Mitte. Wir können das doch mal zum Ausdruck bringen mit einem freundlichen Applaus. Er ist der Vorsitzende des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes innerhalb des Gnadauerverbandes. Also was macht man denn da eigentlich? Er sagt dazu nachher selber noch ein paar Stichworte. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Er hat ein spannendes Thema, auf das wir uns auch freuen können. Von höchster Stelle befohlener Geheimnisverrat. Manche Geheimnisse sollen wir verraten. Da können wir gespannt sein, was er uns dazu sagt. Und das erste Lied, das er sich gewünscht hat, wollen wir jetzt gemeinsam singen. Das ist auch das Thema aller unserer Bibelstunden. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten, im Hören und im Reden. Sie finden es unter Nummer 18 in dem grünen Liederbuch.
Ist der Psalm 119, und das ist ja auch ein wunderbarer Psalm für eine Bibelstunde. Es ist ein Loblied auf das Wort Gottes und die darin verborgenen Schätze. Und es ist auch eine Hingabe an das Reden Gottes und eine Bitte, dass Gott uns ein Herz und die Augen und die Ohren öffnet für sein Reden und für das, was er sagen will. In einer neueren Übersetzung fängt er so an: Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen und auf seinen Wegen gehen. Ich lese jetzt einige Verse nach Luther noch daraus. Wenn ich allein schaue auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dein Wort macht mich klug. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Meine Seele verlangt nach deinem Heil, und ich hoffe auf dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und diesen letzten Vers, den kann man auch singen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Sie finden das Lied hier vorne an der Leinwand.
Wir wollen beten. Das können wir nur bestätigen. Dein Wort ist ein großer Schatz und Reichtum, lieber Vater. Und wir danken dir, dass du uns damit beschenkst. Auch heute Nachmittag hast du deine Schätze für uns bereit. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir hören, verstehen, aufnehmen und dass wir in deiner Kraft verändert leben können. Dazu segne du uns. Amen. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. In Eitlingen einmal bin ich schon da gewesen in meiner Zeit als Vorsitzender. Jetzt soll ich ganz kurz was sagen. Was Vorsitzender ist, ist ja eigentlich klar, der Name ist selbsterklärend. Der sitzt vorne, wie jetzt hier auch wieder. Das ist ja, hat viel mit Sitzungen zu tun, hat mit der Leitung eines Gemeinschaftsverbandes von 150 Gemeinschaften und zwei Freizeitheimen zu tun, mit all dem, was damit verbunden ist an Leitungsaufgabe, zusammen mit dem personalverantwortlichen Inspektor Ernst-Günther Wenzler und dann eben auch einem Geschäftsführer, der noch sehr stark in die Zahlen hineinschaut, dem Markus Siegele, der bei uns als Geschäftsführer ist. Wir drei bilden den geschäftsführenden Vorstand. Meine Aufgabe liegt stärker im theologischen und Verkündigungsbereich. Viele Kontakte zu den Leitungskreisen dieser 150 Gemeinschaften, Besuche in den Gemeinden, Predigt, Verkündigung, Evangelisation, aber auch die Netzwerkarbeit in den übergeordneten Netzwerken der Liebenzeller Mission. Ein Trägerverband sind wir von der Liebenzeller Mission, dem Gnadauer Verband und dann eben auch den kirchlichen Gremien, die dann in irgendeiner Art und Weise einen Repräsentanten von uns dabei haben. Und da bin ich meistens dann gefordert. Das mal so dazu. Ansonsten 55 Jahre alt, 5 Kinder, eine Tochter und 4 Söhne, 3 Enkel und eine einzige Frau. Und die ist heute mit dabei. Ja, wir haben ein spannendes Thema heute. Ich bin mal gespannt jetzt, ob meine Technik hier funktioniert. Ich habe mal versucht, jetzt hier zu drücken. Es klappt. Von höchster Stelle befohlener Geheimnisverrat. Mit diesem Thema habe ich Schwester Cornelia konfrontiert. Sie wusste natürlich auch nicht so ganz genau, wie dieses Thema so zustande kommt. Das hat mit einem neudeutschen Wort zu tun und ich erlaube mir in Eitlingen, dieses neudeutsche Wort mal zu gebrauchen, weil ich denke, Sie haben es sicher schon mal irgendwo gehört. Wissen Sie, was ein Whistleblower ist? Manche schütteln den Kopf, die haben von Whistleblowing noch nichts gehört. Heute Nachmittag werden Sie klüger, Sie werden es dann wissen, was ein Whistleblower ist. Es ist natürlich als erstes mal ein englisches Wort und eine Whistle ist eine Pfeife, meistens eine Trillerpfeife, die ein markantes Geräusch von sich gibt und Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist auf jeden Fall so. Eine Whistle, wenn die geblasen wird, dann ist man aufmerksam und schaut dahin, wo sie geblasen wird. Das kann natürlich einmal ein Schiedsrichter sein, der in der Regel ja auch bis heute noch mit einer Whistle, mit einer Trillerpfeife ausgerüstet ist. Und das kann, wie hier eine Polizistin, eben auch in Amerika noch sehr wohl der Fall sein, dass man auch als Polizist die Ampel ersetzt und dann mit einer Whistle auch deutlich auf sich aufmerksam macht. Der Ausdruck Whistleblower ist aber ein Ausdruck, der in übertragenem Sinn gebraucht wird heute. Und damit ist er bekannt geworden. Whistleblower sind Menschen, die Dinge, die die Regierung gerne unter der Decke halten würde, Geheimnisse, von denen sie möchte, dass man sie am besten nicht in der Öffentlichkeit sagt und dass sie niemand erfährt, bekannt machen. Die sie hinausposaunen, weil sie sagen, es ist wichtig, dass die Menschen das wissen, was da passiert ist oder was da abgeht. Solche Whistleblower ist zum Beispiel der Herr Manning, heute ist er Frau Manning, der hat sie inzwischen umoperieren lassen, ist ein bisschen schwierige Figur, aber er hat als Whistleblower es gewagt, Dinge hinaus zu posaunen, die ihn natürlich postwendend ins Gefängnis gebracht haben. Das andere, der ist bekannt, Edward Snowden, der Name ist sicherlich Ihnen auch schon mal begegnet, der natürlich am besten in Russland erstmal noch bleibt. Ich meine, er ist noch da, weil alles andere würde sehr unangenehm für ihn werden. Auch er hat Geheimnisse hinaus posaunt der amerikanischen Regierung. Und das ist einer, der eine Plattform im Internet eingerichtet hat, Assange, der hat die WikiLeaks-Plattform eingerichtet. Also da kann man dann diese Dokumente auf einmal einsehen, angucken, die normalerweise geheim gehalten werden. Dass es einen Whistleblower gibt, von höchster Stelle autorisiert, das hat mit dem Text zu tun, in den wir heute unser Ohr etwas genauer hineinhalten werden, nämlich aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 26 bis 29. Wir verkündigen das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Ich bin also jetzt gewissermaßen auf einem gefährlichen Weg, weil ich den Paulus gewissermaßen als meinen Vorgänger sehe und ein wenig stümperhaft hinterherlaufe. Dieses Geheimnis, das verborgen war über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg und das dann offenbar gemacht wird, hat ja auch für Paulus sehr schwere Konsequenzen bedeutet. Eigentlich kann man es ja ganz gut verstehen, was da der Paulus beschrieben hat. Auch wenn man im 21. Jahrhundert seine Texte und viele andere Dinge elektronisch erledigt. Es gibt auch heute noch verschlüsselte Geheimschriften. Und das braucht man, wenn man im Internet irgendwelche Dinge überweist, irgendwelche Geldtransaktionen macht, irgendwelche wertvollen und wichtigen Dokumente verschickt, dann muss es so etwas geben wie eine Verschlüsselung. Da gibt es Experten, die können Texte verschlüsseln. Neudeutsch gesagt, sie chiffrieren sie. Die werden also verschlüsselt und man kann sie nur entschlüsseln, wenn einem der Schlüssel dafür gegeben wird. Diese Chiffrierung besteht aus Zeichen, aus Symbolen, aus Bildern, aus Figuren, aus Ziffern. Und ich bin darauf angewiesen, dass einer das mir in dieser Weise erschließt, damit ich eigentliche Texte wieder sehen und lesen kann. Es gibt natürlich Spezialisten, die sogenannten Hacker, die versuchen, entweder aus Lust oder aus krimineller Energie, die versuchen also, diese verschlüsselten Texte zu knacken. Ungewöhnlicher Gedanke, gell? Dass Gott ein Verschlüsselungsexperte ist und dass er etwas verschlüsselt hat, ein Geheimnis, und zwar von der Schöpfung an und durch die Weltgeschichte hindurch. Es gibt in der Schöpfung und es gibt in der Geschichte eine geheime Sinnmitte, eine verborgene Intention, eine Absicht, die liegt aber nicht einfach jedermann offen zutage. Die kann man nicht einfach so erkennen. Die kann man nicht einfach so sehen. Es gibt in der Weltgeschichte eine Zielbestimmung, die ist nicht einfach zu erschließen durch logische Rückschlussverfahren. Wenn man diese gegensätzlichen Dinge, die hier abgehen, Friedensschlüsse und Kriegserklärungen, ein Tohuwabohu und geordnete Staatsverhältnisse, Kulturen in unterschiedlichster bunter Vielfalt und Religionen. Wie erschließt sich das? Was ist das? Es gibt ein letztes Geheimnis, das Gott im Kern für sich behalten hat. Er hat darüber Mitteilung gemacht, aber verschlüsselt, so dass der Mensch mit seinen eigenmächtigen Zugriffen nicht zugreifen kann. Er hat geredet mit Symbolen, mit Bildern, mit Figuren, mit Andeutungen, mit Zeichen, mit Linienführungen. Und doch war es verschlüsselt. Da ist sein geliebtes Volk, und dieses geliebte Volk stirbt einen Nationaltod, wird deportiert, der Tempel wird zerstört, auf den so lange hingearbeitet worden war. Und dieses Volk darf wieder zurück leben, den Tempel aufbauen, Jerusalem aufbauen. Was ist das? Was bedeutet das? Was meint diese Geschichte? Und dann redet ein Prophet, der uns jetzt in diesem Jahr besonders nahe kommt, Hesekiel, so merkwürdig von einem Feld voller Totengebeine, das auf einmal einen umgekehrten Verwesungsvorgang erlebt und wieder lebt. Was ist das? Und bis hin zu einem Kämmerer, der aus Äthiopien dann den Jesaja liest, von seiner merkwürdigen Andeutung, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Von wem spricht der Prophet? Was meint er? Eine verschlüsselte Botschaft. Es gab keine irdische und es gab keine himmlische Intelligenz, die den Schlüssel entwenden konnte. Steht einmal im Neuen Testament, dass sogar die Engel eine gespannte Erwartung hatten und gerne geschaut hätten, was jetzt die Zeugen Jesu Christi sehen dürfen und verstehen können. Niemand hatte diesen Schlüssel außer Gott selbst. Und jetzt sagt Paulus, und er hat ihn uns gegeben. Wir haben den Schlüssel. Er hat ihn uns ausgehändigt. Und was wir hier erschlossen haben, das ist an Großartigkeit, an Wert, an Schönheit, an Wichtigkeit und Klarheit nicht zu überbieten. Herr Paulus, den kann man gar nicht genug schwärmen hören, den kann man gar nicht genug loben hören. Wir haben eben Psalm 119 gehört haben von dem staunenden Lob im Alten Testament über die Gebote Gottes, dann müssten wir das nochmal potenzieren, um zu hören, wie Paulus staunt, was ihm erschlossen worden ist. Das Geheimnis Gottes hat einen Namen. Es ist Jesus Christus. Er ist das Geheimnis Gottes. Er ist die geheime Sinnmitte der ganzen Schöpfung. Er ist die geheime Sinnmitte der ganzen Weltgeschichte. Jesus Christus, das ist der, den Gott im Blick hatte, als er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Als er diese Welt in ihrer ganzen wunderbaren Vielheit und Variabilität geschaffen hat. Paulus sagt im Kolosserbrief, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge und er besteht vor allem und alles besteht in ihm. Er ist die Mitte der ganzen Schöpfung. Und er ist die Mitte dieser einzigartigen Geschichte, die Gott mit einer gefallenen Welt immer noch geht. Dass Gott selber in eine gefallene Schöpfung hineingeht, um einer gefallenen Schöpfung sein Heil zu schenken. Das unvorstellbare Geheimnis, dass die Liebe Gottes so stark ist, dass er eine gefallene Schöpfung nicht sich selbst überlässt. Und dass er nicht sich scheitern lässt an seinen unverbrüchlichen Forderungen, die niemand erfüllt, sondern dass er selber hineingeht in diese Schöpfung und die unverbrüchliche Forderung, den heiligen Willen Gottes, selber erfüllt, sowohl was die Strafe betrifft, als auch was die Forderung betrifft, um das Leben zu ermöglichen. Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Jetzt verstehe ich Jesaja 53. Jetzt verstehe ich, dass das Opfer vom Abel angenommen wurde, ein Lamm, ein geschlachtetes Lamm. Jetzt verstehe ich, warum der Josef da in der Grube gelandet ist, verkauft und verraten von seinen Brüdern bis ins tiefste Gefängnis hinunter und dann erhöht an die höchste Position im Staat. Jetzt verstehe ich, was diese Symbole, was diese Bilder, was diese Zeichen, was diese Andeutungen sagen wollen. Das Geheimnis Gottes ist seine unergründliche Liebe in Jesus Christus. Und Paulus sagt, und jetzt sind wir gerufen, Whistleblower zu sein. Das Geheimnis Gottes hinaus zu posaunen, hinauszurufen, zu proklamieren in der Welt. Alle Menschen sollen es hören, nicht nur die Juden, die Heiden, alle Völker, sie sollen dieses Geheimnis hören. Denn es kann etwas passieren, sagt Paulus, auch heute in Eitlingen, wo dieses Geheimnis proklamiert wird, ist der lebendige Christus selber da. Und er kann in Menschen Wohnung machen. Und zur bestimmenden Mitte eines Lebens werden. Da, wo ein Herz diesem Herrn sich öffnet, kehrt er ein und macht Wohnung in ihm. Der Heiland aller Menschen will im Leben eines Menschen ankommen, hineinkommen. Paulus gebraucht wirklich dieses Wort hinein, rein, drin sein, hineinkommen ist jemand in Christus, hat er den Römern geschrieben. Hier sagt er, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wissen Sie, bei Jesus Christus, und das ist immer wichtig in den theologischen Auseinandersetzungen, die man ja auch als Vorsitzender da und dort zu führen hat, Jesus Christus ist keine Figur der Vergangenheit, über die wir uns unsere mehr oder weniger frommen Theorien zusammenbrauen. Er ist eine lebendige und gegenwärtige Person. Und nur so ist er die Hoffnung der Herrlichkeit. Nur so. Eine Person, die in innigsten Kontakt mit uns kommen möchte. Kann ja immer mal sein, dass selbst in einer so etablierten Bibelstunde wie in Eitlingen jemand mitgeschleift wurde und kommt und sagt, ich höre mir das mal an, was die Frommen denken. Hör einfach nicht, was die Frommen denken, das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass Jesus da ist, der in dir eine große Veränderung schenken will, indem er in dich hineinkommt. Die historische Fragestellung, die macht aus Jesus einen Menschen der Geschichte, und das ist letztlich ein toter Mensch. Wie Sokrates oder Goethe. Es geht nicht um Gedanken, nicht um Ideen, nicht um Meinungen, nicht um Philosophien, nicht um irgendwelche Prinzipien und Weltanschauungen. Da stehen genügend Weltanschauungen im Kampf miteinander. Jesus ist nicht ein Denker der Antike. Dann wäre er ein toter Herr. Was wollen wir hier feiern? Wieso wollen wir hier Gottesdienst haben? Wieso wollen wir hier verkündigen, wenn er ein toter Herr ist? Ich denke das auch manchmal in unseren Hauskreisen und Bibelkreisen. Wie unterschiedlich kann ein Hauskreis werden? Der eine beschäftigt sich mit der Frage, wie war das damals? Er bewegt die Frage, wie hat das damals wohl ausgesehen? Ein zweiter beschäftigt sich mit der Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und ich höre in dem Konjunktiv würde immer noch das andere klingeln. Was würde Jesus tun, wenn er heute wirklich leben würde? Aber er lebt doch. Die Frage einer Bibelstunde würde vollkommen anders sein, wenn es heißt, Jesus, was willst du uns heute sagen? Jesus, was willst du durch uns heute tun? Nicht, what would Jesus do? Da ist er mein moralisches Vorbild, dem ich mit meinen eigenen moralischen Kräften nachfolge und nacharbeite. Was willst du in mir tun? Was möchtest du mit mir tun? Ist eine vollkommen andere Fragestellung. Da ist er der Wirkende. Da ist es seine Kraft. Da ist ein lebendiges Gegenüber, das mit mir umgehen will. Überall, wo das geschieht, wo ein Mensch Jesus Christus als lebendiges Gegenüber ernst nimmt, da entfaltet er etwas von dem unsagbaren Reichtum des Geheimnisses Gottes, auch in dem Leben von einem einzelnen Menschen. Es ist die Kraft seines Heiligen Geistes, die in einen Menschen hineinkommt. Die Bibel überschlägt sich mit Bildern. Sie überschlägt sich mit Bildern, zu sagen, was das ist. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben kommt, dann ist es so, wie ein hungernder Mensch endlich das Stück Brot bekommt, das ihm neue Lebenskraft schenkt. Dann ist es so, wie wenn ein Verdurstender endlich den Schluck Wasser bekommt, der ihn erquickt und der in ihm selber eine Quelle wird, die weiterfließt zu anderen Durstigen. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann ist das, als wenn ein Blinder endlich die Farben sieht und sie sein Innerstes aufhellen und seine Augen und sein Gesicht zu strahlen anfangen von dem Licht, das er jetzt sieht. Wenn der Heilige Geist ins Leben hineinkommt, wenn Christus Wohnung macht im Herzen, dann ist es wie eine wunderschöne Musik, die ein Taubstummer jetzt endlich hört und mitsingen kann. Musik, die er immer nur als Fremdkörper vielleicht niemals verstanden hätte, was Musik ist. Endlich hört er es, was Musik ist, und singt selber mit. Wenn der Heilige Geist ins Leben kommt, ist das wie eine erstaunliche Bewegung, die einen Gelähmten ergreift und die ihn bewegt und andere in Bewegung bringt. Es ist wie der Ausbruch aus einem Gefängnis, das Durchatmen in der großen Freiheit und das Schreien zu den anderen Gefangenen, aus dem Gefängnis in die Freiheit zu springen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Reichtum der unergründlichen Liebe Gottes will sich in Menschen entfalten. Und Paulus sagt, das ist meine Lebensaufgabe. Ich bin glücklich, wenn das passiert. Ich freue mich über jeden Menschen, in dem das Wirklichkeit wird. Wozu sind wir unterwegs? Wollen wir Menschen sammeln und rufen, dass sie Mitglieder im Süddeutschen Gemeinschaftsverband werden? Da muss ich als Vorsitzender einen Vogel zeigen. Was soll das bringen? Was soll das? Will ich Menschen irgendeine christliche Philosophie und Ideologie eintrichtern, bis sie es auch abnicken? Nein. Aber dass Christus Wohnung macht in einem Menschen und ein Mensch ein Raum wird, in dem die Liebe Gottes sich noch einmal anders, noch einmal neu entfaltet, das ist etwas, was als Mission über unserem Dienst bleibt. Ich habe das mal so geschrieben, das bleibt unsere Mission, Christus zu verkündigen, damit der Geist und die Liebe Gottes in das Leben von Menschen hineinkommen. Ich habe 5 Kinder, habe ich gesagt, und 3 Enkel. Unser tägliches Gebet ist nicht, dass sie brav christlich sozialisiert sind. Da sind sie nicht. Sondern dass Jesus Christus wirklich in ihnen Wohnung macht. Und die Liebe Gottes. Und dass das ihr Leben verändert. Das ist etwas vollkommen anderes. Das wünsche ich mir von meinen Enkeln. Das wünsche ich mir von meinen Kindern. Und es gibt keinen Menschen, der nicht ein herrlicher Mensch würde, wenn Jesus in ihm Wohnung macht. Wissen Sie, neben der Predigt, die wir ja heute auch hier hören, gibt es 2 wichtige Zeichen, die Gott seiner Gemeinde mitgegeben hat, damit sie den Kernpunkt des Evangeliums nie vergessen. Das ist die Taufe und das Abendmahl. Und die Taufe hat eine große Message. In Christus hinein. Ganz hinein. Du darfst ihn in dein Lebenselement sein lassen. Ganz in ihn eintauchen. Dein Altes darf in ihm ertrinken und ersterben. Und du darfst ganz in ihm sein. Das ist Taufe, die Botschaft der Taufe, in Christus zu sein. Was ist die Botschaft des Abendmahls? Christus will in dir sein. Du darfst ihn aufnehmen. Das ist mein Leib für dich gegeben. Das ist mein Blut für dich vergossen. Jetzt darfst du das aufnehmen, damit das, was in Christus geschehen ist, eine Kraft in deinem Leben wird, eine Lebenskraft. Ihn aufnehmen in dein Innerstes hinein. Unter den Sendschreiben der Gemeinde zu Laodicea in der Offenbarung ist dieses herrliche Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe es nochmal mitgebracht, glaube ich. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das gilt nicht nur für Laodicea. Das gilt für uns heute genauso. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jede Predigt ist das wieder neu. Er klopft an, macht das Herz auf, dass ich Abendmahl mit dir feiere, dass ich in dich hineinkomme. Judy Bailey, die das als umwerfendes Erlebnis erfahren hat, hat darüber ein Lied geschrieben, das wir nachher singen werden. Ich habe es aber schon einmal hier, den Text, den sie geschrieben hat. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Sohn gabst und mich unbeschreiblich liebst, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin froh, mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Paulus sagt, ich möchte Menschen vollkommen machen. Und das, was er auf gar keinen Fall darunter verstanden hat, war, dass er sagte, ich möchte irgendwie versuchen, mit einem perfekten Gesellschafts- und Bildungssystem die Menschen vollkommen zu machen. Ich möchte ein perfektes Religions- und Wertesystem einrichten, das die Menschen vollkommen macht. Seine einfache Antwort war, ich möchte ihnen Christus verkündigen, damit Christus in ihnen Wohnung macht. Mitten im Kampf der Kulturen, die ja in unserer Zeit neu entbrannt sind, haben wir eine wichtige Aufgabe zu machen, Christus zu verkündigen. Dass er Wohnung macht, egal wo die Menschen herkommen. Die einen kommen aus dem Nationalsozialismus und die anderen aus dem Islamismus. Die einen kommen aus dem Hinduismus und die anderen aus dem Buddhismus. Die einen kommen aus dem Atheismus und die anderen kommen aus irgendeiner anderen Weltanschauungsüberzeugung, dass Christus in ihnen Wohnung macht. Nicht, dass sie von einer Weltanschauung zur anderen switchen. Dass Christus in ihnen Wohnung macht. Wir kriegen einen neuen Blick auf Menschen. Und wenn Sie nachher nach Hause gehen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Blick in irgendeiner Art und Weise mitnehmen. Dieser Blick auf Menschen, dass sie die Menschen ansehen, was kann aus dem werden, wenn Christus voll zur Entfaltung kommt in ihm. Da gibt es keinen Menschen, aus dem Christus nicht etwas ganz Herrliches machen kann. Und man kriegt den großen Wunsch, Herr, ich möchte mithelfen, dass das verschlossene Herz aufgeht, damit du hineinkommen kannst und verändern kannst. Es gibt dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, und ich wünschte mir, dass es ein Gebet ist, das Menschen sprechen, wenn ich ihnen Christus nahegebracht und bezeugt habe. Wie Gerhard Terstegen es gebetet hat, und er war Christ, er hat nicht aufgehört, es zu beten, und ich es bete. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Amen. Wir wollen beten miteinander. Das ist wirklich ein unfassbares Geheimnis, dass du, Vater, deinen Sohn in diese Welt gesandt hast aus unergründlicher Liebe. Dass du teilgenommen hast an dieser gefallenen Schöpfung. Und dass du, Herr Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung die große Wende gebracht hast, die niemals mehr zurückgenommen wird. Herr Jesus Christus, wir ahnen nur ein bisschen von diesem Geheimnis. Und wir brauchen dein Reden, deinen Heiligen Geist, dass uns noch mehr von der Herrlichkeit dieses Geheimnisses bewusst wird und einleuchtet. Aber das hast du uns heute neu gesagt, dass du in uns wohnen möchtest, die wir das nicht verdient haben. Hab du Dank, dass du dir nicht zu schade bist, in uns zu sein. Und da, wo dir Offenheit, Vertrauen und Liebe entgegenkommt, deine ganze Kraft zur Entfaltung zu bringen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass wir die Menschen um uns herum mit neuen Augen sehen lernen. dass wir sie sehen können von dir her und auf dich hin. Was kann mit diesem Menschen Herrliches geschehen, wenn du in ihm Wohnung machst, wenn du in ihr dein Leben zur Entfaltung bringst? Lass uns so unsere Kinder, unsere Nachbarn und auch die Menschen, mit denen wir es schwer haben, ansehen. Und schenke uns eine neue Leidenschaft, eine neue Freude, mitzuerleben, dass Menschen sich dir öffnen und du sie gestaltest. Herr, wir bitten dich, dass dein Wort, das wir heute gehört haben, nicht verloren geht, dass es nicht auf hartgetretenen Boden fällt, sondern in gute Erde und aufgeht und Frucht bringt. Wir beten zu dir, Vater, wie dein Sohn uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied singen. Es ist ein neueres Lied. Ich lade alle ein, sich mit hineinnehmen zu lassen, es zu probieren. Das Lied von Judy Bailey. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst. Und denke, wird wieder begleitet.
Ja, geht's Ihnen auch so? Dieses Lied macht einem Lust, sich zu bewegen, zu tanzen am liebsten. Das machen wir jetzt nicht, natürlich. Aber dazu wär's einem. Und wir können nur herzlich danken, dass Sie uns den Grund zu der Freude und zu der Hoffnung und dem Dank heute so ins Herz gemalt haben mit Worten. Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte auch wieder darauf hinweisen, dass Sie ja alle Bibelstunden auch auf einer CD mitnehmen können, ein Zettelchen ausfüllen oben am Empfang oder hier draußen oder auch im Internet nachhören. Das lohnt sich, dass wir uns den Grund für die Hoffnung, die wir an jedem Tag haben, oft ins Herz sprechen lassen und nachlesen. Kolosser 1, 27. Und ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Woche wird, was Ihren Alltag bestimmt, aber wir wissen alle, spätestens seit heute, es wird eine Woche mit Hoffnung sein. Was immer wir anschauen, auch wenn es uns gar nicht nach Tanzen zumute ist, auch wenn wir vielleicht, wie das dieser Abend neulich bald sagen wird, viele Ängste haben, in großen Spannungen sind, dennoch kann die Überschrift über unser Leben, unser Empfinden und unser Alltag Hoffnung sein. Und diese Hoffnung, wie wir gesungen haben, ist nur ein Gebet weit entfernt. Er ist da, der helfen will, der helfen kann und der uns durchtragen will, auch wenn wir gar nicht mehr tanzen können. In diesem Sinn nicht nur eine gesegnete Woche, sondern ich möchte die Minuten nutzen. Er hat ein Lied noch vorgeschlagen. Das ist ein Gebet und es kann unser Schlussgebet sein. Nummer 274, Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geist, mit deinem Glauben, mit der Liebe. Und wir wollen diese vier kurzen Strophen miteinander singen, Nummer 274. Und dann eine gesegnete Woche. In meiner Begeisterung habe ich noch ein paar Sachen vergessen zu sagen, das möchte ich aber nachholen. Alles, was Sie heute auch an Gaben hier lassen möchten, das geben wir Herrn Kammler mit für die Arbeit des Süddeutschen Gemeinschaftsverbands. Und wir wissen jetzt auch das Ziel, nicht Mitgliedergewinnung ist das Ziel, sondern Menschen mit dem Gott der Hoffnung bekannt zu machen. Und er hat mir vorhin gesagt, Sie wollen auch gerne einen Gemeindegründer unterstützen, der das genau auf dem Herzen hat, Menschen mit Christus bekannt zu machen. Das wollen wir also ihm heute mitgeben. Und danke nochmal herzlich. Und wenn jemand von Ihnen heute hier ist, der aus der Nähe von Herrenberg oder aus Herrenberg oder aus Nagold kommt oder sogar aus Jettingen, dann habe ich hier noch eine kleine Anfrage. Da ist eine Frau, die lebt jetzt in Jettingen, im Seniorenresidenz Alblick, war viele Jahre hier regelmäßig zur Bibelstunde, ist aber jetzt eben dort mit ihrem Mann zusammen, kennt uns schon Jahrzehnte und hat gestern angerufen, dass sie gerne mal wieder hier in die Bibelstunde kommen würde. Und wenn jemand in der Nähe wohnt und sich das vorstellen kann, sie mitzunehmen, einfach wenn er dann geht, dann können Sie bei mir oder am Empfang oben die Telefonnummer und Adresse einfach erfahren und sich mit dieser Frau Dietrich in Verbindung setzen. Das wäre schön. Vielen Dank schon im Voraus, wenn Sie es im Herzen bewegen. Und jetzt noch einmal eine gesegnete Woche und wenn Sie mögen, nächste Woche zur Bibelstunde zu kommen mit Schwester Anne Rose, dann sind Sie herzlich eingeladen. Auf Wiedersehen.